heute der Teller von Sinnen. Lieber Stoning, Georg Uecker, liebe Tanz und Bernhard Hoecker. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass Sie uns zuschauen. Hier ist Genial daneben. Und ich bin sehr gespannt auf die heutige Sendung. Wir haben ein hochkarätiges Rateteam. Wenn ich mir hier die Dame und die Herren so angucke, dann sehe ich in wild entschlossene Gesichter. Einer fehlt. Ach nee, da ist er. Ich habe ein bisschen freue mich, dass Herr Hoecker heute auch wieder da ist. Haben Sie geübt, Herr Hoecker, wieder vorher?
Ja, natürlich. Ja?
Sowas nachts von wieder, nächtelang.
Ich habe diesmal mich auf die Buchstaben konzentriert, die im Alphabet eine Primzahl ergeben, wenn man sie nach Zahlen sortiert.
Was? Also übersetzt heißt das, er ist kurz entschlossen.
Ja.
Kurz entschlossen. Du bist ein helles Köpfchen, glaube ich.
Ich bin ja immer auf der Seite der Zuschauer, meine Damen und Herren. Wir kriegen sehr schöne, sehr viele Fragen.
Ich muss eins sagen, der Wickert hat sich verändert.
Ja, der. Wir kriegen sehr schöne Fragen von Ihnen und Sie mailen uns so oft, dass Sie die Adresse nicht so genau mitkriegen. Deswegen sage ich es Ihnen heute zweimal. Also bleiben Sie dran, achten Sie drauf. Wir gehen in die Schweiz. Ist es nicht?
Ja, da besuche ich auch ab und zu mein Geld und fahre wieder zurück. Da ist es schön.
Da sind die Sprit. Der Sprit ist doch teurer als das, was du dir anguckst.
Ja, unbesorgt.
Lohnt sich doch nicht. Ne? In welche Stadt könnten wir denn gehen? Nach
Zürich.
Nein.
Bern.
Sehr gut. Bern. Wer wohnt in Bern?
Der Rüti Schniederhuber.
Das weiß ich nicht, aber ich rede von Lorenz Baumer. Den kennt keiner von euch, ne? Ich hab's gewusst. Okay, nächste Frage.
Also, sagen wir mal so, hat er ein Foto beigelegt?
Nein. Okay. Warum möchtest du eins haben?
Ach Gott, ich meine, kann ich ja direkt in Bern bleiben dann.
Bei Lorenz?
Ja, man nennt mich auch das Wunder von Bern hinterher.
Jetzt frag, ich halte die Spannung nicht mehr aus. Ich hätte auch so gerne die Frage gehört, Herr Walter.
Das heißt übrigens nicht das Wunder von Bern, das heißt der Wunde von Bern. Nein, ist gut. Schluss jetzt, Schluss.
Wir wollen nicht die neue Telenovela. Die neue Telenovela bei Sat.1, Wund in Bern.
Ja, natürlich. Es geht los. Lorenz Baum aus Bern möchte wissen, was ist ein Sackbefehl?
Ja, eben.
Geh aus.
Taxi, ich bin raus.
Ich glaube, wir haben gar keine Chance, Herr Boning weiß es eh.
Ja, Weihnachten bei der Bundeswehr.
Ja.
Da gibt es natürlich auch eine Bescherung, gerade im Felde. Da wird also ein kleiner Weihnachtsbaum im Manöver zum Beispiel errichtet. Und auch ein Unteroffizier ist es zumeist, hat den Auftrag, die Bescherung vorzunehmen. Das macht er in einem Weihnachtsmannkostüm in Olivgrün. Und der macht das aufgrund eines Sackbefehls.
Wie lautet denn der Sackbefehl?
Ja, tragen Sie den Sack.
Sackbaum. Sack,
ja,
auf.
Sack, Sack.
Ich war auch bei der Bundeswehr, Herr Balder.
Sie waren bei der Bundeswehr?
Ja, ich war ja bei der Bundeswehr.
Geht das denn?
Nein, ich dachte doch, jetzt so gedanklich war ich auch beim Bund, weil ich dachte, man sagt das so flapsig, kannst du in den Sack hauen,
genau,
wenn irgendwie was sinnlos ist. Aha. Deswegen habe ich gedacht, wir sind beim Bund oder beim Militär und ein Sackbefehl ist so ein Placebo-Befehl, einer, den keiner interessiert.
Also ein Befehl, den man sich gar nicht
den gibt. Den man in den Sack hauen kann, das ist gut.
Den man einfach nur so sagt.
Ja.
Wo man auch genau weiß, den befolgt keiner.
Ja.
Also auf Deutsch gesagt, völlig unwichtig.
Ja, unwichtig, aber der wird befolgt. Das kann ich mir vorstellen. Also wie ein Placebo.
Ein Placebo-Befehl ist ein Befehl, den man nicht gibt und trotzdem halten sich alle dran.
Also zurückschießen, der Feind steht vor der Tür. Da ist gar kein Feind, aber alle schießen trotzdem zurück.
Da ist gar
zurück.
Keine Tür.
Ja, zum Beispiel. Das ist die Steigerung.
Ja, weil die haben Säcke vor der Tür. Sackbefehl.
So. Wir nähern uns.
Hochwasser! Die Bundeswehr muss doch immer den Hochwasser!
Wasser!
THW!
Ja, das natürlich! Ja, natürlich, ja! Sollen wir das mal vormachen hier mit der Kette? Ja, machen wir vor.
Genau, bei den großen Hochwasserkatastrophen muss die Bundeswehr ja einspringen und müssen Sack, um die Dämme zu bauen.
Wie lautet denn der Befehl dann?
Sack ab, Sack auf,
Sack voll,
Sack drüber.
Sack voll,
Sack voll. Mach Sack. Damm aus Sack.
Mach den Sack voll.
Ja, und die haben alle Schuhe von Deichmann. Von daher ist eigentlich ganz schön.
Sack ab, Sack los.
Weiter?
Sack. Ja, ist das jetzt die richtige Antwort oder
Sack? Nein.
Nein.
Das hat damit überhaupt nichts zu tun.
Postsack.
Der Sackbefehl ist zum Beispiel eine Richtung, die auf dem Sack draufsteht. Zum Beispiel steht da drauf
Daland.
Zürich. Ja, genau. da lang.
Da steht drauf, auf dem Sack steht drauf Zürich.
Ja, damit man den Sack nicht versehentlich nach Basel bringt zum Beispiel.
Ja. Und was dann der Sackbefehl? Was
ist
dann?
Zürich.
Aber wenn das draufsteht, ist doch kein Befehl.
Doch, der Befehl für den, der den Sack benutzt, dorthin zu bringen, wo draufsteht, was der Befehl aussagt.
Was?
Ja, das ist...
Wir sind in der Schweiz und wir haben ja vorhin gesagt, dass manche Leute auch der Finanzen wegen gerne diese Reise antreten.
Gibt's sowas?
Deswegen bin ich beim Geldsack und verbinde da mit Geld auch die Schweiz. Wahrscheinlich wird es so sein, wenn ein Unternehmen die Geldsäcke abholt in einer großen Schweizer Bank, dass dann nur gesagt wird, okay, ihr müsst jetzt rein, Sackbefehl, so eine Abkürzung für, ihr müsst das Geld abholen, vielleicht ab einer Größenordnung von 1 Million Franken, sagt man, ja, jetzt zum Sackbefehl.
Sind wir vielleicht doch beim Urologen?
Ja. Wieso doch? Wir waren doch gar nicht da.
Ja, vielleicht doch. Also, der Mediziner an sich benutzt ja auch mal flapsige
Ausdrücke. Das sind zwei Damen, die haben es verstanden.
Ja, eben. Nein, und es geht um den Hodensack.
Ja, einmal husten, das ist der Sackbefehl.
Genau, das erzählt ihr mir doch immer vom Hund. Ein Fruchtbarkeitstest.
Nein,
so ein Befehl zum Hodensack, jetzt halt die Spermien aber schön.
Ach so, im Matriarchat eventuell.
Oh, ja.
Vielleicht ist es ein Begriff aus der Psychologie. Also wenn zum Beispiel ein Ehepaar ist, wo das Altersgefälle sehr groß ist und sie sagt halt zu ihrem greisen, demenzkranken Büggel, geh ins Bett, du Sack. Dann wäre das ja so ein Sackbefehl.
Was ist denn Heißluftballonfahrerei? Heißluftballon nähert sich dem Flughafen, kann aufgrund des Windes nicht ausweichen. Der Fluglotse gibt den Sackbefehl. Das heißt, der Heißluftballonfahrer soll Sackballast abwerfen, um somit eine größere Flughöhe zu erreichen.
Nee.
Nee. Aber nah dran.
Ich wäre aber noch mal beim Wasser, beim Absacken des Wasserspiegels. Also es ist ein Befehl, Talsperren oder irgendwie einen Wasserspiegel absacken zu lassen, bei Hochwasser oder Schleusen, um irgendwie...
Ich glaube, Holger weiß es, deswegen nehme ich ihn nicht ran.
Es ist kein schöner Nachname, aber es gab ja zum Beispiel auch eine Sopranistin, eine weltberühmte, die hieß Erna Sack. Vielleicht gab es ja auch Sigmund Sack, ein Schweizer Kinderpsychologe. Ist es von dem Eigennamen Sigmund Sacks Befehl?
Das hat Olli Dittrich schon mal gesagt. Wenn Frau Sack den Herrn Dings geheiratet hätte, Herrn Nasser, hätte sie einen Doppelnamen.
Was ist denn mit Wäschesack?
Probier mal damit.
Nein, ich wollte eigentlich nur die Bahn brechen für meinen Kollegen Hohecker, der mir Wäschesack souffliert hat.
Im Hotel, jetzt gebe ich das zurück. Kann man ja gerne mal einen Wäschesack abgeben und kann dann vielleicht draufschreiben, bügeln oder waschen oder dran riechen. Und das ist der Sackbefehl.
Ist es vielleicht bei der Feuerwehr, dass der Älteste...
Nein.
Der Älteste, ich weiß nicht, ob die bei der Feuerwehr auch Offizier heißen, aber dass wenn der alte Sack einen Befehl gibt, dann ist das eben wichtiger als wenn die Jungen.
Ich glaube nicht, dass so etwas in dieser Sprache dann offiziell wäre.
Und zwar ist das der Sack Reis, der in Japan umgefallen ist. Den haben wir gerade übersetzt, ist nicht schlimm. Ich glaube immer noch, dass wir irgendwie bei einer Strategie sind. Vielleicht auch doch noch beim Militär. Es gibt ja auch den Begriff des Durchsackens.
Wir sind beim Militär.
Genau. Und es gibt den Sackbefehl, das ist einfach, wenn sich zwei Armeen gegenüberstehen, gibt es halt eine Anordnung, das sogenannte Durchsacken. Das heißt, man lässt die Flanken nach vorne gehen, lässt aber die Mitte nach hinten durchsacken und geht dann von hinten an den Pfeil wieder dran.
Ganz
deswegen sagt der General...
Ganz kurz, ich habe verweigert. Es geht um Säcke, man geht mit den Flanken nach vorne und dann hinten dran. Ich hätte nicht verweigern sollen.
Eine kurze Chance.
Ein Befehl, der von oben nach unten durchgeht.
Falsch, ich sag's.
U-Boot!
Also, ein Sackbefehl. Jeder Schweizer Soldat, meine Damen und Herren, weiß, was der sogenannte Sackbefehl ist. Der Schweizer Soldat. Die Soldaten der Schweiz müssen laut militärischer Anordnung folgende Dinge immer im Hosensack ihres Kampfanzuges dabei haben. Und zwar ein sauberes Taschentuch, Schreibzeug, Münzen zum Telefonieren und ein Schweizer Taschenmesser. Und der offizielle Befehl, diese Sachen immer mit sich zu führen, heißt Sack. Befehl. Okay. Lorenz Baumer aus Bern, 500 Euro.
Sehr schön.
bin nur hier, um mich einfinden. Zeigt's allen.
So, meine Damen und Herren, wir gehen jetzt mal nach Berlin. In Berlin wohnt Harry.
Okay.
Ja. Harry Friedrich.
Und der fährt jetzt einen Wagen vor, oder was?
Nein.
Oh, nee. Da kommen wir, der war
Harry Friedrich hat eine schöne Frage. Endlich mal wieder eine Tierfrage. Ich liebe Tierfragen.
Ja.
Hört genau zu. Warum?
Reinhard, sei brav, sonst kommst du in den Römertopf. Wenn man so einen kleinen hat.
Warum säugt ein Känguru-Baby immer nur an denselben zwei Zitzen, obwohl die Känguru-Mama vier Zitzen hat?
Ah, das kann gar nicht woanders hin. Aber Moment mal, Känguru-Babys sind ja sehr klein, wenn sie...
Babys sind an sich alle.
Nein, Känguru-Babys sind viel kleiner, als Sie denken, Herr Balder. Känguru-Babys sind so klein, wenn sie rauskommen.
Fell an der Narbe des Fells herauf.
Vielleicht eine kleine Information von mir für euch. Kängurus bringen immer nur ein Jungs.
Genau, sonst wäre ja der Sack voll, um gleich noch anzuschließen. Hätten wir Känguru-Ansatz, hätten wir bei der letzten Frage natürlich auch machen können.
Der Sack,
der Känguru-Sack, die hat mich jetzt schon gelöst.
Ihr habt das nicht gelöst.
Es benutzt immer nur zwei Zitzen und es sind vier vorhanden.
Also, die Känguru-Mama hat vier Zitzen. Und warum säugt ein Känguru-Baby immer nur an denselben zwei Zitzen?
Vielleicht hat es damit zu tun, dass das irgendwann mal irgendwo anfängt und dann erkenntest du die Stellen wieder, also hinterlässt Enzyme oder eigenen Speichel und geht nur dahin zurück, wo er weiß, dass er schon mal war.
Ich glaube einfach, da gibt es vier Geschmacksrichtungen und die stehen halt nur auf zwei. Es gibt kein Lieblingsgeschmack, Milch und Kakao oder so. Ja. Wenn wir halt, dann nehmen wir nicht gerne auf.
Also, ich glaube, es wäre jetzt zu viel gesagt, wenn ich jetzt sagen würde, so richtungsmäßig.
Aber Geschmacksrichtungen?
Ich sage ja, es wäre zu viel gesagt, aber trotzdem würde ich nicht umhin kommen zu sagen,
es kommt in unterschiedlicher...
ja nicht so.
Also da kommen unterschiedliche Sachen raus, aber in unterschiedlicher Konsistenz kann das sein, dass die Zitzen minimal unterschiedlich groß sind und daher auch der Druck und die Konsistenz etwas anders ist?
Nee.
Es ist ja so, sie kriegen zwar nur ein Kind, aber sie können mehrere säugen. Weil die, glaube ich, wenn das eine schon drin ist und das andere noch rumhüpft, dann hüpft das wieder zurück. Und dann streiten die sich, spielen Lego miteinander, die Klassiker unter Geschwistern. So, und die brauchen natürlich in den verschiedenen Lebensabschnitten, brauchen die verschiedene Milch. Und die Kleinen, die bekommen kleine Milch und die Großen, das sind ganze Würfel, die da rauskommen.
Die Kleinen, ist das falsch?
Also die brauchen verschiedene Milch, je nachdem, ob die schon fortgeschrittener sind oder nicht.
Das ist richtig, was brauchen denn die Kleinen?
Milch.
Die brauchen
eben keine
Fett.
Milch.
So eine Wasser.
Die halten sich einfach nur fest.
Die brauchen höhere Milch, Säuglingsmilch, aber immer Säuglingsmilch. Ja. Weniger fette Milch. Es gibt ja also.
Moment, langsam. Damit wir uns jetzt nicht verhutzeln, verhatzeln und verhitzen.
Ja. Also,
die Grundidee von Hoeker war ja eben folgende: Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, wenn nicht, dann korrigieren Sie mich nicht. Lassen Sie mich
ja, ich bin nicht so blöde.
Also, Sie haben gesagt, kleine Babys drin, dann gehen die raus, dann kommt ein neues kleines Baby und dann kommt das alte Baby aber wieder zurück, weil es ja auch nicht. So.
Genau das habe ich gemeint.
Und verschiedene Milch. Richtig. Was für mich hätte ich gerne.
Dünnere. So wie Säuglingsmilch.
Dünnere. Ist ja auch im Beutel groß geworden. Von daher.
Was haben Sie gesagt? Bis heute habe ich noch dieselben zwei Titten, an denen ich sauge. Es sind fettreiche Milch.
Was ist fettreiche Milch?
Die sehr fetthaltig.
Ja, das weiß
sehr
ich.
Lange Kohlenstoffmoleküle.
Die kleinen und die größeren nicht mehr so.
Brauchen sehr
die dünneren brauchen verdünntere Milch, damit sie die besser verdauen können.
Wir bleiben mal bei dem
Fettgehalt.
Also gibt es zwei Arten von Milch? Welche?
Haarmilch und Vollmilch. Das weiß aber jeder. Das müssen wir.
Die Kleinen brauchen Vollmilch und die Großen brauchen Haarmilch.
Und die beim Känguru natürlich K-Milch.
Also, was hatten Sie gesagt? Was haben wir für Milch?
Einmal, fette Milch?
Einmal, nee, Sie haben ein anderes
Wort. Magermilch.
Sie haben ein anderes Wort.
Fettreiche Milch.
Fettreiche Milch. Fettreiche Milch.
Und fettarme Milch.
Wer braucht jetzt die fettarme und wer braucht
das fettarme? Braucht das fettreiche, weil das muss ja noch fett werden. Und das große
ist, sind dann fettarme
Milch, weil das braucht nur noch
umgekehrt. Nein,
das große ist auch fettreiche Milch.
Hallo.
Und das kleine braucht fettarme Milch.
Umgekehrt!
Umgekehrt. Das kleine braucht wenn es kommt, das kleine, wenn es da ist, geht an diese beiden Zitzen, weil da die fettarme Milch ist, weil das ganze Fettzeug nicht wechseln verträgt. Und wenn es etwas größer ist, kriegt es die fettreichere Milch auf der anderen Seite
das
mit den beiden
Zitzen. Das habe ich eben gesagt.
Wann denn?
Als ihr hier alle rumgeschrien habt.
Da habe ich nicht gehört.
Habe ich gesagt, die Kleinen können die Fettreiche noch nicht gut verdauen.
Sehen Sie, wo wir sind, das habe ich nicht gehört, weil alle rumgeschrien haben.
Ja.
Aber ich lasse es so gelten, das ist die richtige Antwort. Zuschauer daheim genau zu erklären. Kängurus bringen ihre Jungen wie am Fließband zur Welt, aber eben immer nur eines. Bis der Nachwuchs den Beutel verlässt, hängt das Känguru-Baby abwechselnd an zwei Zitzen, und zwar immer an denselben Beinen. Ist es alt genug, den Beutel der Mutter zu verlassen, dann kriegt die Känguru-Mama ihr nächstes Baby. Jetzt wird dieses Baby an den beiden Zitzen gesäugt, die bisher vom Vorgänger belegt waren. Grund, zwei Zitzen liefen fettarme Milch, und die anderen beiden Zitzen fettreiche, das Neugeborene, fettarme und das etwas ältere, fettreiche.
Normal und super praktisch, kannst du auch sagen.
Harry Friedrich, es tut mir leid, aber Sie haben es ja selber gesehen. Ja? Ich kann nichts dafür. So, meine Damen und Herren, wenn Sie auch eine schöne Frage zu Hause haben oder mehrere und wenn Sie ein bisschen Geld brauchen und sagen, haben wir eine große Chance, das weiß keiner, schicken Sie uns die Fragen. Genial, daneben 50616 Köln oder Sie rufen an 01378 1011 20. Am einfachsten ist natürlich eine E-Mail, fragen@genialdaneben.de. Ich sage die Adresse am Ende der Sendung noch einmal, falls Sie es jetzt nicht mitbekommen haben. Sie können aber auch zu uns kommen, wie Holger Erhard zum Beispiel. Er wohnt in Bergneustadt. Heute Abend ist er bei uns. Holger, wo finden wir Sie denn hier im Weiten? Dort vorne. Holger, ich drücke Ihnen alle meine Daumen, die ich zur Verfügung habe. Es geht um 500 Euro. Holger möchte wissen, was ist ein Hollandtuch?
Ein was? Holland?
Ein Hollandtuch.
Kariert ist das.
Ein Hollandtuch ist das, was Frau Antje um den Kopf trägt. Das ist ja diese, sie hat nicht nur diese lustigen Holzschuhe an, sondern auch in der Werbung kennen wir das ja noch, dieses lustige dreieckige Tuch, was sie sich um den Kopf binden. Und das, würde ich sagen, ist typisch zu einer holländischen Tracht dazugehörig. Deswegen nennt man das Hollandtuch.
Es hat was damit entfernt zu tun.
Mit der Antje?
Ja.
Mit Käse.
Man trägt es am Körper und kann darin seine Joints verstecken. Ist das ein Hollandtuch?
Tuch, was man braucht zum Käse machen.
Zum Käse machen braucht man ein Tuch, ein Hollandtuch.
Ja, man kann so ausdrücken.
Genau, kann man den Käse so durchdrücken.
Der wird ausgewogen.
Ja, der wird ausgewogen.
Und danach kann man sich
was hat denn das jetzt mit Frau Antje zu tun?
Ja, hallo Käse aus Holland, Frau Antje.
Ja.
Käse aus Holland.
Eventuell ist das sogar ein Kombituch. Früher, da wuchs die Milch nicht einfach an den Bäumen, da musste man sich strecken. Da hatte man nur ein Tuch, das hat man erst zur Käseherstellung verwendet. Ja. Damit fertig war, da hat man es auf dem Kopf verstaut.
Richtig, und einige Männer benutzen es als Ausrede, wenn die Unterwäsche auch nicht mehr so ist. Also man kann, also ich fand das mit der Käsegewinnung eigentlich ganz praktisch.
Ja. Idee, Hollandtuch kommt aus der Medizin. Es ist eine bestimmte Form, ein Tuch um den Kopf zu binden, um offene, klaffende Wunden zu verbinden und vor Infektionen zu schützen.
Wenn man sich rasiert hat, zum Beispiel mit einem Nassrasierer trocken.
Ja, genau. Zum Beispiel. Und dann kann man nämlich, das sieht aber genauso aus wie dieses Tuch von der Antje aus
Holland. Wie sieht denn das Tuch von der Frau Antje aus?
Ja, das, Herr Balder, das möchten Sie wohl wissen.
Wie ähnlich sieht das von Frau Holle?
Ja, ich glaube einfach, dass, ja.
So wissen Sie, wie das von Frau Holle aussieht?
Meinen wir das
so? Doch, das ist unten gebunden und hat oben so wie eine Art Hörner.
Genau.
Oder?
So kann man sagen.
Ja.
Also, das mit der Medizin, war das ansatzweise richtig?
Dass das man war das ansatzweise sowas von dermaßen falsch.
Ich hab's mir
ist einfach, das ist einfach eine niederländische Tracht und dazu gehört dieses Hollandtuch, das eben diese komische Form aufweist. Und das trägt man eben zu den Holzklotschen und diesem lustigen
Kleid. Aber das Hollandtuch kennt man nicht nur in den Niederlanden, eigenartigerweise.
Ja, ja gut, das ist ja klar.
Die Holländer sind überall, Herr Balder. Was mich auch irritiert, ist, dass die Frage dann ja doch ausgesprochen platt wäre im Kanon dieser hochinteressanten, auch manchmal etwas frivolen Fragen, die wir hier schon erlebt haben.
Aber es ist ja auch die Frage, ob wir Tuch im Sinne von einem Stück Stoff meinen, weil Tuch ist ja eine Bezeichnung auch für vieles. Also für Belag, für Pilze, für. Also es ist kein
Pilze,
Belag.
Pilze?
Ja, es gibt ja Pilzbelag, nennt man auch Tuch.
Ja, das ist richtig.
Ja. Ne? Ach, ja. Das heißt, wir reden von dem Tuch Stoff?
Das heißt, ich habe keinen Fußball. Ich habe Fußtuch.
Also es muss nicht unbedingt Stoff sein, ne?
Aber konkret so ein Mull, irgendwas, also irgendwas, was man drauf tut.
Geht es denn um die, vielleicht das Muster oder die Farbe dieses Tuches? Das, dieses Hollandtuch eine ganz besondere Farbe.
Geht es um die Farbe?
Nein, um gar nicht. Es geht um die, nein. Farbe ist, also wirklich, da, wie du darauf kommst, ist mir ein totales Rätsel. Also völlig.
Die Form, es ist doch etwas fester. Vielleicht, es ist total weich?
Ja. Es ist etwas fester.
Sag ich doch, sehr fester.
Entschuldigung, aber sind wir eventuell in der Veterinärmedizin? Oder überhaupt, also Medizin hatten Sie schon gesagt, Höckerchen, ne?
Ja.
Aber sind wir vielleicht in der Veterinärmedizin? Also dass es irgendwie eine Verwucherung oder eine Auswachsung ist, was letztendlich die Form hat wie die holländischen Maischen.
Wie soll denn diese Verwucherung am Kopf aussehen?
Genau. Ich sagte es eben schon, hörnchenförmig.
So wie der Mooshammer früher, so ungefähr. Ja.
Also ich will nochmal an der Perücke. Also, es kann ja durchaus sein, dass nach meinem Triumph mit Sigmund Sack, wir ja jetzt bei Harry Holland sind.
Nein, sind wir nicht.
Wir sind in den Niederlanden.
Ich habe ja gesagt, mit Frau Antje hat es entfernt was zu tun. Nur seid ihr natürlich bei dem Namen Frau Antje dann natürlich gleich auf
wir meinen aber Frau Antje, wir meinen Frau Antje, die Käse,
die Käse Frau
aus Holland, nicht das Walross als Pausenbild beim NDR.
Die, hieß ja, die Frau, ja die hieß ja nur Antje.
Wir müssen wir müssen freier assoziieren. Also Frau Antje, Werbespot, Fernseher, Couch, Holzschale, in der sich Kartoffelchips befinden.
Zudecken, damit sie nicht vollstauben.
Tuch, Hollandtuch. Falsch.
Das war jetzt gerade so ein verbaler Rohrschacht-Test.
Ja,
ich
hänge
völlig irgendwie.
Manchmal bin ich so müde.
Ja. Also wir waren ja schon bei der Kopfbedeckung von Frau Antje, so, ganz am Anfang. Da habe ich ja schon gesagt, das ist ja ein guter Weg.
Es ist ein sehr festes Tuch, was man biegen kann und seine Form behält.
Ja.
So, und vielleicht gibt es eine bestimmte Form von Tuch. Vielleicht haben die es aus alten Segelschiffresten gemacht.
Ja, hätte ich auch schon gesagt.
Ich habe mich auch eben gefragt, ob es vielleicht früher etwas war, womit man gearbeitet hat oder etwas getan hat.
Perückenmacherei.
Und dann aber auf dem Nachhauseweg hat es vielleicht gestört und man hat sich's um den Kopf gebunden. Oder man hat damit noch andere Dinge transportiert. Also meinen Sie, dass ein Hollandtuch etwas ist, was zwei verschiedene Funktionen haben kann? Einerseits schmückend und andererseits praktisch?
Ich glaube, dieses Hollandtuch, was ich meine, hat eher die praktische Funktion. Das also von Schmücken ist da, glaube ich, nicht so viel.
Ist es vielleicht eine Art von Kopfschutz? Ein Helm, der die Form eines Hollandtuchs hat, sodass man da drauf noch einen Kasten Bier stellen kann?
Bleibt mal beim Helm.
Beim Helm.
Ah, ja, also da haben sie alle angefangen zu lachen.
Indische Armee aber nicht. Wir sind nicht bei.
Der Holländer fährt ja gerne mit dem Fahrrad. Es gibt auch das Hollandrad.
Ja, das führt uns aber weg. Das führt uns weg.
Nee, du brauchst beim Fahrrad.
Kommt drauf an, in welche Richtung man fährt.
Beim Fahrradfahren brauchst du einen Helm.
Aber Fahrrad ist trotzdem falsch.
Ach so, also Helm, erstmal Perücke.
Perücke.
Weil Mooshammer hatten wir vorhin schon. Vielleicht gibt es in der Perückenmacherei ein Fachgebiet, in dem ich mich jetzt nicht ganz zu Hause fühle. Ja. Vielleicht gibt es da eine klassische Perückenform, wie man das Hollandtuch.
Vielleicht wäre das Hollandtuch dieses Netz, was man drunter hat, die Perücke, die Grundierung, wo die Haare drauf gewebt werden. Also dieses Zeug.
Es ist ein spezieller Helm, der bei Minenräumern benutzt wird.
Ja.
Der
und zwar nur einmal.
Ja, den nimmt man ab und sagt, da ist nix, da ist nix, da ist. Der hat ja so eine spezielle Form, damit der Druck ganz anders ableitet als so eine bestimmte Helmform aus dem Militär.
Also, ein Helm sieht ja eigentlich immer gleich aus. Das Einzige, was sich ändert, ist die Tarnbespannung zum Beispiel. Die wird ja angepasst an die jeweilige Umgebung. Also auf See ist so ein Helm, sagen wir mal, jetzt grau, im Schnee ist er weiß. Und Holland ist ja nun knallgrün wegen der vielen Wiesen. Es handelt sich also um einen
grünen Helm.
Ja, eine knallgrüne Helmfarbe.
Mit einer Kuh. Der ja auch, dann könnte der ja auch Irlandhelm. Ja, oder
könnte auch, das heißt aber Hollandtuch, komisch.
Irlandtuch.
Ist der einfach weiß aus Stoff oder sowas, mit weißem Stoff bespannt?
Vielleicht ist das ein,
für die,
ein Safari-Helm, also wie ein Tropenhelm aussieht.
Ja, genau.
Das könnte sein, weil das eben so ähnlich aussieht. Das haben nämlich damals auch in irgendwelchen holländischen Kolonien oder sowas wurden die getragen. Ja. Und deswegen sah das so ähnlich aus wie wie damals die Tracht der Holländer. Deswegen hat man gesagt, Hollandtuch zu diesem Tropenhelm. Das ist die richtige Antwort. Vielen Dank.
Nächste Frage. Tut mir leid.
Aber wo wir gerade bei Kolonien sind.
Hat es mit der Geschichte der Kolonien zu tun?
Überhaupt.
Ach so, okay.
Aber wir sind bei Helmen.
Was haben wir? Ja. Käse, Joints, Kolonien, alles grün.
Tulpen.
Tulpen, Watt haben wir noch.
Und Beatrix.
Watt. Also Mehrgewinnung.
Kennt ihr das? Wisst ihr, wie man einen Helmtiger fängt?
Nee.
Helm ausziehen, wie einen normalen Tiger fangen.
Ich mache nicht mehr lange mit.
Ich sag's euch.
Ja, das ist gut.
Ich sage es euch und freue mich für Holger. Also, den Begriff Hollandtuch gibt es bei der Feuerwehr. Hollandtuch nennt man den feuerfesten Nacken und Gesichtsschutz, der am Feuerwehrhelm befestigt ist, Hollandtuch, weil es so aussieht wie die Kopfbedeckung von Frau Antje. Kennen wir alle hinten.
Ja, genau.
Das Teil. Das ist Hollandtuch. Holger, 500 Euro für Sie. Gratulation. Wir waren ja heute schon in der Schweiz, wir waren in Bern und gehen jetzt nach Eisenstadt. Das liegt in Österreich und dort wohnt Alois Kopp. Und Alois Kopp möchte Folgendes wissen. Warum drängeln sich im Wiener Zoo, wir sind mal wieder im Wiener Zoo,
ist ja
Besucher mit Brille vor einem Exemplar des gewöhnlichen Flugdrachen? Kleine Information, der gewöhnliche Flugdrache, wissenschaftliche Bezeichnung Dracovolans, lebt in Südostasien, wird bis zu 22 cm groß und hält sich vorwiegend in Bäumen auf.
Also
ein Exemplar so eines Flugdrachens ist ein regelrechter Magnet für Brillenträger unter den Besuchern des Wiener Tierparks Schönbrunn. Warum?
Vielleicht hat der noch nie eine Brille gesehen und der ist, na, dieses Viech.
Weil er keine Brille aufhat.
Genau, der kennt das gar nicht und der ist so eitel und kriegt dann immer näher ran, weil er sich da drin spiegeln kann.
Ich glaube, das ist deswegen, weil das Licht reflektiert wird und der genau auf sowas total abfährt. Und deswegen kommt er eben, springt auf diese Scheibe zu, wenn der Brillenträger davor steht. Es geht mir fast wie, ich könnte es auch, das ist total interessant, wenn Sie eine Brille anhaben. Ganz toll.
Also,
aber ich glaube, dass er einfach deswegen ist er irgendwie so ein, sehr anziehend findet, der Kollege.
Ich und bin sicher, dass der spuckt und dass die geschützt
genau
sind.
Genau, eben richtige Antwort.
Ah, ich glaube eher, der hat eine spezielle Tarnung.
Das sind nicht, da gehen nicht nur Brillenträger hin, sondern man muss die Augen schützen, weil der zum Beispiel spuckt.
Ja,
oder auf andere Art, oder der wirft mit irgendetwas.
Das heißt eben nicht nur normale Leute wie wir, die eine Brille tragen, sondern diese Brillen werden am Eingang dieses Käfigs ausgeteilt. Und damit die, oder die haben eine 3D, die werden, die vielleicht verteilen die 3D-Brillen.
Ich glaube auch, das ist so ein optischer Effekt. Da ist ganz klein drauf geschrieben, wer eine Brille trägt, ist nett.
Ich muss euch noch eine kleine Information geben. Ich habe eben überlegt, ob ich sie euch geben soll oder nicht.
Ja, mach mal.
Ich tue es, obwohl sie bei mir hier nicht als Information ausgewiesen ist. Das will schon was heißen.
Wow.
Also wenn ich nicht, das
sage ganz artig vielen Dank.
Danke, aber dass sie länger gebraucht haben, sie zu finden.
Dafür hat er eine Brille.
Also es handelt sich bei diesem gewöhnlichen Flugdrachen um eine täuschend echt aussehende Nachbildung.
Ha! Aha, so ist der Österreicher.
No, Moment, das muss
ich
noch mal
nachfragen.
Es gibt den gewöhnlichen Flugdrachen, den gibt es in Südostasien. Aber im Wiener Zoo ist eine täuschend echt aussehende
Nachbildung. So, und das ist richtig, was Herr Oecker sagt. Bitte sagen Sie es nochmal.
Das ist ein virtueller Trick, ist ein Cybertier, das ist ein Hologramm.
Und diese Brillen, die haben, die werden nicht normale Brillenträger wie wir, sondern die werden ausgeteilt. Und damit haben die diesen Effekt der Dreidimensionalität und sehen den Fliegen und sehen können
und
über
glauben,
die Brillen
es echt
sehen.
Und gehen glücklich nach Hause und sind verarscht worden.
Soll ich mal was sagen?
Was denn?
Das sind ganz normale Brillenträger.
Reagieren? Ich weiß nicht, ihr seid doch Brillenträger. Also genau genommen, du bist Brillenträger.
Ja.
Wenn man Sonnenbrillen trägt im Sommer und das Licht der Sonne strahlt auf eine bestimmte Art und Weise auf die Scheibe eines Autos, dann wird dieses Licht auf eine bestimmte Art und Weise gebrochen. Das polarisierte Glas der Brille bricht das entsprechend, dass man bestimmte Schattierungen und Bilder sehen kann. Vielleicht gibt es einen ähnlichen Effekt auch bei normalen Brillen. Und wenn das auf die Oberfläche des Tieres kommt, kann man eine ganz bestimmte Struktur sehen, die normale Nicht-Brillenträger nicht sehen können, weil sie kein polarisiertes Licht in Form von Brillengläsern in einem Rahmengestell vor den Augen haben.
Das ja nicht sagen.
Der kriegt
doch
mal eine eigene Sendung im ZDF bei Guido Knopp, ich weiß. Hundertprozentig.
Das kann ja sein.
Sehr hoher.
Also ich müsste das ja beurteilen können.
Stimmt da nichts von?
Ah, wie wär's denn? Der heißt, pass auf, jetzt habe ich mal eine Idee.
Ja?
Der heißt ja Flugdrache, diese Nachbildung.
Bitte? Jetzt habe ich mal eine Idee, ist gut.
Ja, ich habe mal, zu diesem Thema habe ich jetzt mal eine Idee.
Also.
Der heißt ja Flugdrache.
Ja.
Es ist eine Nachbildung.
Ja.
Und vielleicht simulieren Sie das mit Luftzug eben auch, damit der sich also irgendwie auch bewegt.
Okay.
Und das zieht den Leuten fürchterlich in die Augen. Und allen Nicht-Brillenträgern tränen die Augen und die nicht. Und die Brillenträger können das einfach länger beobachten, das Spielchen.
Schöne Erklärung. Stimmt leider nicht.
Was ist denn jetzt überhaupt ein Flugzeug? Ist das ein Schmetterling oder ist das eine Echsenart?
Eine Echsenart.
Vielleicht können nur die, die eine Brille tragen, erkennen, dass es kein echtes Tier ist. Die gucken nach irgendeiner Pressnaht oder Made in Hongkong und können das gut sehen.
Ja, aber das, was mich irritiert, ist, dass Nicht-Brillenträger ja eigentlich genauso gute Augen haben wie Brillenträger. Nur, dass wir die Biester vor den Augen haben.
Aber ich glaube immer noch, dass das irgendeine Schutzfunktion haben muss. Das kann ja sonst
die Brille.
Aber dann könnte ja auch ein Nicht-Brillenträger sich eine Brille leihen zum Brillenträger werden.
Das könnte man ja auch machen. Das kann man wahrscheinlich da auch.
Das tut
da
aber keiner.
Nein, ich glaube, Brillenträger...
Danke.
Wie ist es... Das ist nämlich so, die Brillenträger gehen dahin, ziehen dann aber die Brille aus, haben dann eine Sehfähigkeit, die Nicht-Brillenträger gar nicht haben.
Nämlich
sie
nichts.
Sehen das Tier, genau, sie sehen das Tier nämlich nicht und das finden die toll.
Also es gibt doch als Brillenträger, es gibt doch folgende Phänomene. Du gehst in einen Raum rein und draußen war es kühl und drin ist es warm, haha, es beschlägt. Und vielleicht ist es, hat es ja einfach nur etwas damit zu tun, mit der Luftfeuchtigkeit in diesem Raum, dass man danach seine Brillen einfach besonders gut putzen kann.
Es hat was mit der Luftfeuchtigkeit zu tun.
Aha. Und zwar kann man auf diese Art und Weise testen, ob der wirklich tot ist. Man hält nämlich die Brille, man hält die Brille ran und wenn sie beschlägt durch den Atem,
das kann man machen.
Dann ist das, was Dorothy immer bei Golden Girls mit Sophia macht.
Bleiben Sie mal in der Richtung.
Es hat auch mit dem Atem zu tun.
Nein, da können Sie natürlich sehen, dass das Viech gar nicht echt ist. Sie gehen mit der Brille hin, machen so, da kommt nichts, sagen die, boah, die haben uns wieder verarscht im Zoo. Das ist ein
falsches Tier. Die atmen sogar. Können die nicht, können wir ja auch mit dem Spiegel machen.
Ist es vielleicht eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit? Natürlich, das können nur Leute sehen, die eine Taucherbrille haben.
Oder die eine ganze...
Die ihr uns immer zurückwerft.
Also, da sind mehrere. Die stellen sich tot. So. Zur Tarnung. Und einer davon ist wirklich tot, denn der ist gar nicht echt gewesen. So, und jetzt geht man dahin mit seiner Brille und überall macht es und beschlägt. Und nur bei einer beschlägt es nicht. Das ist die falsche. Oh, das ist genau umgekehrt.
Das ist das sogenannte Flugdrachen-Roulette.
Weil es echt und auch gespielt wird. Sind da echt und falsche gemischt.
Das ist nur ein Falscher.
Und vielleicht haben die dem sogar Atmung beigebracht. Also...
Der ist atmungsaktiv.
Die haben den, ah ja genau, der ist atmungsaktiv.
Und virtuellen Ding.
So, und das ist halt faszinierend, dass ein künstliches Objekt auch Atmung simuliert mit Luftfeuchtigkeit. Und wenn die anderen sich einfach die Hände waschen können, Brillenträger gucken, ob die Brille beschlägt.
Ach, schade.
Das ist doch alles Quatsch und Soße.
Es hat aber damit zu tun, dass die Brille beschlägt, weil dieses Viech vielleicht ausatmet.
Nein, deswegen zieht man die Brille aus und fängt sie an zu putzen. Das hat ja damit was zu tun. Ja?
Womit was?
Man zieht die Brille aus und versucht sie zu säubern.
Wo?
Vor diesem Käfig.
Warum?
Wegen der Luftfeuchtigkeit, weil die beschlagen ist.
Also,
man kann mit der Brille...
Die Brille wird abgesetzt.
Nein, also die Brille beschlägt.
Man kann durch die Brille nicht mehr sehen.
Weil die Luftfeuchtigkeit in der Nähe des Drachens höher ist, als weiter weg.
Was ist denn da für Klima, wo dieser...
Südostasien, hohe Luftfeuchtigkeit, also Monsun.
Urwald.
Sowas.
Monsun ist ja in Wien.
So, jetzt kommt man da... Was ist jetzt mit der Brille?
So, die Brille,
die ist beschlagen.
So, und?
Und dann kann man die... Dann putzt man die?
Nein.
Dann hält man die vor den Drachen.
Und?
Der pustet die wieder frei.
Richtige Antwort.
Ja.
Also ist es. So sieht er hier aus, das ist ein sogenannter Brillenföhn.
Ein Brillenföhn.
Das ist die täuschend echt aussehende Nachbildung eines gewöhnlichen Flugdrachen, der an einem Felsen klebt. Durch eine Lichtschranke unter dem Maul des Drachen wird ein Brillenföhn ausgelöst. Der Drache speit dann Luft. Man muss also, wenn man in diese tropische Luft reinkommt und die Brille beschlägt, einfach nur seine Brille unter das Maul des Drachen halten und dann ist die wieder sauber.
Das ist einfach nur ein schicker Handtrockner.
Es ist ein schicker Handtrockner.
Also man könnte auch sagen Multitasking. Ne? Das ist ja ein praktischer Zoo. Vielleicht ist nebenan noch ein Elefant, der den Teppich saugt.
Man weiß es nicht. Also ich stelle immer wieder fest, wir müssen mal in den Wiener, Wiener Zoo.
Ja.
Da finden wahnsinnige Sachen statt. Alois, es tut mir wahnsinnig leid. Ich hätte Ihnen das Geld gerne gegönnt, aber es ist leider nichts draus geworden. Meine Damen und Herren, wir machen ein bisschen Werbung, sind gleich wieder bei Ihnen. Bis gleich. Da sind wir wieder und gehen nach Nordrhein-Westfalen, wir gehen nach Steinhagen. Dort wohnt Markus Mikoteit, den ich herzlich zu Hause auf dem Divan begrüße. Und Markus Mikoteit möchte wissen, was ist eine Flüsterfalle?
Eine Flüsterfalle?
Eine Flüsterfalle.
Sind das diese Tasten? Also zum Beispiel... Alfred Biolek hatte ja, als er noch Boulevard Bio moderiert hat, hatte er eine Flüstertaste, weil er sich immer so räusperte.
Das ist eine Räuspertaste.
Das ist Räuspertaste.
Ja, ja, heißt, aber ich frage,
die gibt's auch beim Radio.
Wie ist denn das? Ja, ja, es gibt eine Räuspertaste. Vielleicht gibt's, also ich frage einfach, ich
habe auch eine Flüstertaste
eingeleitet, ob es auch eine Flüstertaste gibt.
Also wenn man
gibt.
Die drückt, spricht man automatisch leise.
Reden wir über Flüstertaste.
Ich bin mal in der Alarmanlagenwelt.
Flüsterfalle.
Falle. Ja, eben. Eben, lass mich das doch zumindest kurz ausführen. Ja.
Natürlich, führen
dass
Sie
man
aus.
Eben in so bei so Situationen, den Politiker Interviews geben oder wie auch immer und die flüstern was, aber die Mikrofone übertragen es trotzdem, dass die eine Taste haben, dass die Mikrofone es nicht übertragen gut. Und die Flüsterfalle ist ja. Aber eben, wenn da jetzt ein Wackelkontakt in dem Schalter.
Ich glaube eher, dass das eine fleischfressende Pflanze ist, es gibt was wie die Venusfalle und die Flüsterfalle ist ganz gemein. Nehmen wir an, jetzt, du wärst jetzt die Biene, also, jetzt tun wir mal, du wärst
die Biene. Die Biene ist da.
Achso, hier ist die Biene, Entschuldigung, spiel mal die Biene. Und jetzt wäre ich die Flüsterfalle, dann mache ich immer so. Und dann würdest du sagen, was?
Mein Gott, ich muss abends noch arbeiten.
Dann kommst du näher dran und die näher dran und irgendwann geht's mal auf. Weil die ja nicht hört. Und dann kommt die immer näher, um die Flüsterfalle zu verstehen. Das ist auch klar.
Das ist aber schlau.
Finde ich sehr schön, das wäre meine Antwort.
Das stimmt. Das hat was. Das sind wie
das
so,
hat was.
Ja, das sind wie so Flittchen im P1. Die flüstern dem Typen immer was ins Ohr und dann geht's rund und am nächsten Tag reden sie mit der Bild-Zeitung. Das wäre auch so eine
Flüsterfalle. Andersrum, ich bin der große Grieche. So geht's normalerweise. Und dann hast du den P1 Erfolg.
Ist die Flüsterfalle einfach ein Bett, was nicht quietscht?
Das ist cool. Wir gehen in die Falle, ja?
Was ist denn mit Alarmanlagen tatsächlich? Also eine besonders sensible Alarmanlage, die nicht nur
auf
laute Geräusche reagiert, sondern bereits auf Flüstern sofort bei der Polizei Alarm gibt.
Sind wir in der Flüsterfalle in Fels und Firn? Also sagt man Fels und Firn.
Fels und Firn. Ich habe
Bäche. Sagt man nicht auch irgendwie ein Bächlein flüstert oder ein Wind flüstert? Also dass man irgendwie eine...
Mach euch weiter, ich freue mich.
Man hat eine Wind- oder eine Wassersituation, wo man denkt, also es flüstert, ja, also es ist ein ganz zaghaftes Bächlein, ein ganz laues Lüftchen.
Also wären wir in der Geografie.
Ja. Ich bin soweit.
Das ist soweit falsch.
Wir sind aber woanders. Das wäre mir ja ganz gerne auch.
Na, jetzt bin ich mal gespannt.
Ich auch.
Meine Damen und Herren.
Ich glaube alle jetzt.
Ja, wir sind nämlich in der Logopädie. Es ist nämlich so, wenn man sehr heiser ist, meine Damen und Herren, neigt man dazu zu flüstern, weil man denkt, man würde damit die Stimmbänder nicht weiter strapazieren. Was aber falsch ist, gerade deswegen muss man laut sprechen, das Gegenteil, weil wenn man, wie gesagt, flüstert, dann reiben die so ein bisschen weiter aneinander und die Entzündung der Stimmbänder wird nicht besser. Und deswegen ist das die sogenannte Flüsterfalle, weil man denkt, man tut das Richtige, macht aber was falsch.
Falsch.
Richtig.
Na. Danke.
So.
Liebe Kinder, bitte zu Hause beim Essen nicht nachmachen.
Frau von Sinn. Achso, ich bin
ja. Genau.
Wer Hugo, möchte denn?
Guido.
Ja.
Mein Vorschlag, ich bin bei der Klimaanlagen und Raumlüften.
Falsch, nächste.
Füße runter.
Ich bin wirklich bei einer Form von Fallen, wo jemand eingefangen werden soll und da gibt es einen Trick.
Falsch, dazu. Nächste.
Füße runter. Otto Flüster, Trainer von Togo. Der eine Abseitsfalle bereits in den 30er Jahren entwickelt hat. Anderer Ansatz, Flüstertüten, kennen wir ja alle, diese großen Megafone, in die man reinspricht.
Ja.
Und da gibt es natürlich auch solche, die vorne mit einer sehr scharfen Kante versehen sind. Billiggeräte aus Hongkong. Und wenn man die im Eifer der Demonstration zu nah an den Mund ranhält, oder es kommt ein Demonstrant, der gerade rückwärtig, während man dort reinspricht, außen an die Tute ranhauen, dann kriegt man so ein kreisrundes Teil aus dem Mundbereich rausgestanzt. Das nennt der Facharzt die Flüsterfalle.
Das nennt der Facharzt so.
Ich hatte die Füße schon runtergenommen. Ich hatte die Füße schon runtergenommen, weil ich auch bei einem Herrn Flüster und bei Jagdfallen war. Hab sie aber jetzt, sind das schöne zarte Ballerina-Füßchen hier. Also, hab meine sehr schönen Füße jetzt wieder auf diesem Tisch gelegt.
Da war die Farbe der Beine ist auch so schön.
Für den Rosa. natürlich weiß. Sie glauben doch nicht, dass ich mich der Sonne aussetze mit meiner Pfirsichhaut. Und ich will ja auch nicht altern, deswegen sind die knallweiß. Ich sehe aus wie der Graf von Monte Cristo, ich weiß es, aber...
Du siehst aus wie die ältere Schwester von Lisa Plenske. Das ist ganz schön.
Wieso die ältere Schwester von Lisa Plenske, war die auch so weiß?
Leute, vertragt euch.
Habe ich eine Zahnspange?
Kommt dich.
Jetzt nicht.
Lisa Plenske hat keine. Sie
hat ganz viel Zeit gehabt, Oliver?
Nein, aber sind wir in der Isolierung eines Tonstudios? Sind wir bei Isolierung von Räumen?
Nee.
Also es ist aber etwas, wo Flüstern eingefangen wird. Vielleicht geht es um
Stasi.
Abhören.
Genau.
Stasi, ja genau.
Gewölbe, Kellergewölbe, sagen wir mal Ratskeller in Bremen, da gibt es so Gewölbe. Da kann man sich vielleicht hinten hinsetzen, gemeinsam Wein trinken und meint, dass man unbeobachtet sich etwas zuflüstern könnte.
Mikrofon.
Aber, nein, man braucht dazu gar kein Mikrofon. Durch die Entwicklung der Schallwellen in diesem Gewölbe...
Hatten wir das nicht schon mal mit Party?
Pass auf, das ist wie die Nachbarn, die man hört nachts. Und man hört Sachen, die man nicht hören wollte von seinen Nachbarn. Also, das ist so gebaut.
Hatten wir das nicht schon mal bei einer Party? Die Leute meinen, sie können unbeobachtet sich was zuzischeln und tratschen, aber alle hören es mit.
Hatten wir das schon mal?
Ja.
Nein, hatten wir das schon mal?
Nein. Aber das ist trotzdem die falsche Antwort.
Richtig, ja. Ah. Also, ich sehe schon, ihr seid ganz weit weg.
Was ist mit einem Gebäck?
Es ist kein Gebäck. Ich sag's euch mal.
Flüsterfalle.
Flüsterfalle ist eine Türfalle, bei der die metallische Einbuchtung, nämlich da, wo das Schloss drin ist, mit Kunststoff überzogen ist.
Damit das leise
und schließt besonders leise. Wenn die Tür zufällt, macht es. Das ist die Flüsterfalle. Ah. Ja, Markus Mikozeit aus Steinhagen. 500 Euro. Gratulation. Wir haben noch ein bisschen Zeit und gehen noch nach Brandenburg. Und zwar gehen wir nach Golm. Dort wohnt Jens Kahler. Und Jens Kahler möchte wissen, was ist ein sogenannter Goldfänger?
Goldfänger!
Insekt!
Ich glaube, ein Schmetterling.
Wer ist für Schmetterling? Wer ist gegen Schmetterling? Richtig.
Ja! Ein Sieb. Was ist eine ganz spezielle Siebvorrichtung, die Goldschürfer in Alaska und im südlichen Kalifornien, da wo der Schnee liegt, in das Wasser hineinhalten, um kleinste rudimentäre Reststücke von Goldnuggets aufzufangen, um damit reich zu werden.
Sieben
ist richtig. Ja. Meine Damen und Herren, den Rest können Sie übernehmen.
Aber die Goldgräber sind falsch.
Vielleicht ist das also Goldschmied.
Nee. Zahnarzt.
Ja, genau. Bei diesem ganzen Zahnarztblompen und Gedönsabfall, da gibt es noch mal so ein lustiges kleines Sieb. Eventuell ist es... Zwischen dem ganzen Porzellan und Amalgam und den ganzen Zahnresten, den kleinen Goldstaub aufzufangen, um ihn weiter zu verarbeiten.
Im Sauger.
Wo ist der?
Im Sauger.
Feuer.
Im Mund.
Im Bohrer.
Nein, vorher haben Sie eben gesagt.
Im Sauger, im Abfluss.
Im Becken.
In der Abfluss.
Sie haben das richtige Wort gesagt.
Bitte? Im. Ja. Unter. Vor.
Spuckbecken.
Ausbecken.
Ja, richtig. Ja. Goldfänger nennt der Zahnarzt die Siebeinlage in dem Keramikbecken, in das der Patient während und nach der Zahnbehandlung reinspuckt. Auch die kleinsten Reste einer behandelten Goldfüllung zum Beispiel werden von diesem Sieb aufgefangen. Daher heißt das Ding Goldfänger. Es tut mir leid, Jens, es gibt kein Geld. Ja, Mensch, wie viel habt ihr gewusst heute?
Viele. Ah, hallo.
Zwei, vier.
Also viel Geld haben wir heute nicht unter die Menschen gebracht. Meine Damen und Herren, kein Grund für Sie zu resignieren. Das war heute mal eine Ausnahme. Ich meine, wir haben zwar immer sehr intelligente Menschen hier, aber... Okay, das war keine Ausnahme, das ist die Regel. Aber egal, schicken Sie trotzdem Fragen, wenn Sie welche haben. Genial daneben, 5066 Köln. oder Sie rufen an 01378 1820 oder fragen@genialdaneben.de. Ihr wart sehr gut, es hat Spaß gemacht. Wir haben viel gelernt. Macht euch ein schönes Wochenende.
Ja,
bleibt sauber. Wir sehen uns wieder nächste Woche Freitag. Schönes Wochenende. Tschüss.